SRF 1.
Da ist das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Ihre Kunst ist, sich zu verbiegen, bis es nicht mehr geht. Aber ihr Leben ist bis jetzt erstaunlich geradlinig verlaufen. Die Berner Schlangenfrau Nina Buri erzählt, wie sie Zirkusartistin geworden ist. Außerdem 4 Tage, eine Party, das Open Air Gampel, ist Geschichte. Das Wetter ist morgen wechselhaft, ein bisschen Wolken, ein bisschen Regen, ein bisschen kühler. Am Mikrofon Michael Sali. Zuerst ein Blick auf den Totomat. Das Wochenende ist die erste Cup-Runde war, so richtig zu gerechnen, ist es losgegangen. Und in dieser frühen Phase kommt es bekanntlich zum Spiel zwischen ungleichen Gegner. Thun gewinnt auswärts gegen Echalon 3-1. Und Schönbühl bei Bern spielt gegen St. Gallen. Da steht es im Moment 1-5 für die Ostschweizer. Und die Murtner, die haben dann am Mittag Luzern empfangen. Und gerade 11-0 verloren. Nichtsdestotrotz ist der Murtner-Präsident Jürg Flüme zufrieden.
Es war ein super Fest. Es hat alles geklappt, die Luzerner Fans waren super anständig, nur wo sie das Stängeli geschossen haben, haben sie ein bisschen Gitter geschüttelt. Aber sonst ist alles super gegangen und wir haben wirklich ein gutes Fest gemacht. Mutter.
Ihr habt euch auch ein bisschen aufgeregt im Vorfeld, weil der Vielfand hatte 30'000 Franken, für das die Stange kam bei euch zu Mutter, das Spiel gegen Luzern. Habt ihr jetzt den Betrag wenigstens wieder reingespielt?
Ja, da haben wir reingespielt, den Betrag. Dank unseren Sponsoren. Und dann haben wir noch 2700 Zuschauer gehabt. Da hat auch jeder ein bisschen Eintritt. Nein, nein, wir kommen schon raus. Das ist kein Problem.
Da kann man also nicht sagen, außer Spesen nichts gewesen.
Nein, nein, das ist kein Problem. Das ist super gegangen. Wir sind zufrieden.
Sagt der Präsident von Murten, der Jürg Flüme. Am 16. Inferno Triathlon sind gestern über 350 Sportler an Start. Sie sind durch den Thunersee geschwommen, auf Stechelberg gebiket und von dort aus auf die Schildhorn gerannt. Der Sieger aus Deutschland hat dafür 8 Stunden und 42 Minuten gebraucht. Zweit wurde der Berner Oberländer Samuel Hürzeler. Bei den Frauen hat Sonja Gerster aus Unterseen gewonnen. Und beim 23. Berner Sportfest im Stadion Neudfeld haben gestern über 500 Behinderte und Nichtbehinderte in verschiedenen Sportarten miteinander sich gemessen. Der Nachmittag ist das Open Air Gampel im Wallis zu Ende gegangen. Die Organisatoren sind rundum zufrieden. Wie der Mediensprecher Olivier Imboden erzählt, waren die letzten 4 Tage ein grosses Fest gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Gampel ist effektiv die Party. Also man trifft sich zum letzten Mal, bevor das dann wieder quasi der Winter losgeht, oder der Herbst losgeht. Man trifft sich zum letzten Mal da im Gampel, man festet miteinander, generationsübergreifend, Ältere mit Jungen getanzt und abgefeiert. Und das macht einfach Gampel an uns.
Das heisst eigentlich ein Treffpunkt unter den Oberwalliserinnen und Oberwallisern.
Nicht ganz. Also, man muss sehen, von den 86'000 Leuten, die da sind, sind bloß ein Viertel Walliser. Also, wir sind maßlos in der Minderheit. Es sind wirklich meistens die Deutschschweizer, die festen.
Aber es gibt eine Verbindung von den Wallisern mit der Ausserschweiz und vielleicht sogar im nahen Ausland.
Ja, auf jeden Fall. Also, man hat ja die Wallis eigentlich gern. Und man tut ja gern eigentlich mit den Wallisern fest. Und man kennt ja die Walliser, sie sind reichfest und haben eine Nennensfreude, wenn man mit ihnen festet. Und das kommt halt schon gut, wenn man zusammen miteinander so quasi kantonsübergreifend dort festet.
Spielt denn bei all dieser Partymusik eigentlich nur noch 2. Geige bei euch?
Ja, nicht wirklich. Also es ist schon so, dass natürlich das Programm sehr, sehr wichtig ist, weil ohne wirklich die grossen Headliner kommen dann die Leute letztendlich auch nicht. Aber nichtsdestotrotz haben wir erst vor ein paar Jahren ganz klar gesagt, wie positionieren ist als Party-Openers. Wir haben vor ein paar Jahren noch gesagt, oh, das ist ein bisschen heikel, wir wollen ein bisschen seriöser sein und wir sind ein Rockfestival und eigentlich ist immer das Party-Opener gewesen. Und irgendwann haben wir mal selbstbewusst gesagt, nein, wir sind das Party Opener und wir den so positionieren. Und eigentlich ist es ja auch gut, weil du bist dann nicht mehr so von der Musik abhängig. Also, es zählt die Party und das Musikprogramm ist wichtig, aber vielleicht nicht ganz so zentral wie bei anderen Openers.
Wenn ihr so eine grosse Party hattet und das so im Vordergrund steht, habt ihr den Zwischenfall gehabt, den ihr regeln müsst, was halt manchmal auch gerade wenn die Party im Vordergrund steht?
Wir haben sehr, sehr friedliches Open Air gehabt. Wir haben über 86'000 Leute auf dem Gelände in diesen 4 Tagen. Wir haben bloß 1'600 Patientenkontakte gehabt. Von diesen 1'600 hat man 9 Leute müssen hospitalisieren. 2 wegen medizinischer Ursache, also sprich Alkohol, und 7 wegen chirurgischer Ursache. Die sind aber alle wieder in unserem Spital einsam.
Der Olivier Imboden mit dem Blick zurück. Das Open Air Gampel ist gezielt gegen potenzielle Diebe vorgegangen und hat nach eigenen Angaben 40 Leute vorübergehend festgenommen. Eine weitere Nachricht aus dem Wallis. Am Weisshorn sind gestern zwei Alpinisten, ein Einheimischer und ein Mann aus Frankreich, abgestürzt. Sie sind auf dem Aufstieg via Ostseite ums Leben gekommen. Die 35-jährige Bernerin Nina Buri ist dort angekommen, wo sie hergehört, im Zirkus. Sie ist Kontorsionsartistin. Man sagt ihr auch Schlangenfrau. Bei der Nummer, die sie zeigt, winkt sie mit den Füßen hinter dem Kopf, als wäre es ein Kinderspiel. So fest kann sie sich verbiegen. Der richtige Durchbruch ist ihr gelungen, ihr mögt euch vielleicht noch erinnern, vor ein paar Jahren in der Castingshow «Die grössten Schweizer Talente». Unser Sonntagsgast Nina Buri darf Stunden vor ihrem Auftritt nichts mehr essen. Warum das so ist, hat mich als erstes interessiert, als ich sie eine Woche im Zirkus zum Gespräch getroffen habe.
Ja, wenn man mein Gesicht zusammenlegen, dann ist die Antwort schon gegeben, eigentlich. Also, jeder, der irgendwann mal eine riesen Portion von etwas gegessen hat und nachher hat so einen Sport treiben, der ist wahrscheinlich schlapp gewesen. Und das ist bei mir auch so. Also, ich kann natürlich schon Kleinigkeiten nehmen. Also, wenn ich jetzt am Morgen, zum Morgen esse, dann habe ich manchmal schon eine frühe Show. Dann kann ich 8 Stunden, also, ich sage immer die 8-Stunden-Regel. 8 Stunden ungefähr ist sie nichts. Aber wenn ich natürlich eine frühe Show habe, dann sind es weniger als 8 Stunden.
Also, ich kann knapp am Morgen wirklich so ein bisschen toll etwas essen und dann ist echt fertig für den Tag, oder nicht?
Ja, genau. Und dann ist erst nach der Vorstellung wieder richtig, also wirklich gut, dass ich aufgefüllt bin wieder für den nächsten Tag.
Wenn ihr euch dort verbiegt, was ist das für eine Anstrengung? Wie kann man die beschreiben mit euren Worten? Oder vielleicht so, dass ich es besonders gut verstehe? Weil es ist so eine faszinierende Kunst, die ihr uns zeigt auf dieser Bühne, in dieser Manege. Wie fühlt ihr dabei?
Ja, also für mich ist es ja eigentlich schon fast tägliches Brot sozusagen, wo ich mache das immer, immer wieder und ich muss natürlich das den Leuten immer neu vermitteln sozusagen. Also in mir geht einfach ab, ich will das, was ich mir zurechtgelegt habe, also die Choreografie und die Aussage und all das, den Leuten schenken sozusagen und einfach zeigen, was ist möglich mit dem Körper. Und der Laie kann sich so vorstellen, wer jemals Yoga gemacht hat, der weiss, also wir gehen an seine Grenzen, jedem Training sozusagen. Und es ist vergleichbar mit Yoga, also Kontorsion. Es ist einfach eine extremste Form, um sich zusammen, also zu verbiegen.
Wann habt ihr gemerkt, dass da irgendetwas ist, etwas Besonderes, was ihr vielleicht besser könnt als andere, wo vielleicht schon ein bisschen in die Richtung gegangen ist?
Also eigentlich, lustigerweise als Kind habe ich immer Akrobatik im Garten gemacht, so für mich. Also ich habe wirklich immer Spagat gemacht und Rädchen geschlagen und Handstand geübt. Und nachher bin ich ins Ballett und also habe so eine Art Musical-Ausbildung gemacht als Kind. Und dort haben wir auch immer wieder weiter geturnt, so Sachen. Und da bin ich immer gut drin. Ich wusste, ich bin immer wirklich sehr beweglich, ich konnte alles mit dem Bein auf und all das. Und nachher habe ich mich halt entschieden für das Ballett. Also irgendwann war ich Balletttänzerin und da muss man beweglich sein, aber nicht in der gleichen Form. Also du machst keine Handstände dort oder so. Und dann ist das ein bisschen verloren gegangen. Aber ich habe es nie vergessen. Ich weiss immer, das war meine Stärke gewesen, auch schon als Kind. Und nachher mit 30 ist der Wunsch irgendwie wieder gekommen, also ein bisschen vorher schon, dass ich einfach eine Solonummer entwickeln will. Und ich dachte, ja, aber eigentlich könnte ich doch das, was ich eigentlich in mir so begabig ist, also nutzen und etwas daraus machen wieder.
Kommen wir darauf zurück, noch schnell in die Kindheit, wo ihr eure Familie verknüpft habt mit euren Bewegungen. Seid ihr so eine Zablige gewesen?
Ah ja, ja, klar. Ich bin eine, die immer irgendetwas gemacht hat. Ich bin nie eine, die stundenlang am Schreibtisch gehockt und einfach nur gehockt. Also ich bin immer vom einen zum nächsten und so ist es noch heute.
Man hat immer das Gefühl, beim Ballett kann man sich nicht austoben, dass sie gerne etwas diszipliniert. Und die Eltern schicken ihn dorthin und man muss Ballett machen.
Gar nicht, nein, nein. Also vor allem, ich habe nicht nur Ballett gemacht. Also Ballett war ein Teil von dieser Ausbildung, Musical-Ausbildung. Ich habe wirklich gesteppt, ich habe Jazz-Dance gemacht, Modern Dance, ich habe Akrobatik gemacht. Also von 10 bis 14 habe ich das wirklich sehr intensiv betrieben. Bis ich mit 14, 15 dann gemerkt habe, ich muss jetzt richtig entscheiden, ob ich Balletttänzerin werden will. Weil dann kann ich nicht einfach alles ein bisschen machen, sondern etwas richtig, oder?
Die Eltern haben immer wieder so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ja, eigentlich sollte sie doch in die Schule oder noch länger in die Schule oder die Lehre machen oder was auch immer. Was war so für eine Zeit für euch? Mögt ihr euch gerne daran erinnern?
Also es hat eigentlich, ich und das Ballett, wir sind immer die zwei gewesen und zusammen in den Weg sind gegangen, sozusagen. Und zum Glück ist mir die Schule nicht schwer gefallen. Also ich habe immer gute Noten gebracht. Wenn ich natürlich jetzt eine schlechte Schülerin wäre, knapp hätte ich es geschafft und so, dann hätten meine Eltern wahrscheinlich schon gedacht, riskieren wir es, nur ins Ballett zu lassen, später dann, oder, für die Ausbildung. Kann sie das noch schaffen, wenn sie das noch nicht schafft im Ballett? Das ist immer die Frage, die man im Kopf hat. Was ist, wenn das Ballett nicht klappt? Aber ich immer gedacht, hey, also entweder setze ich alles auf eine Karte und entweder klappt es oder nicht. Oder dann kann ich immer noch etwas Neues anfangen. Also nachher war mein Gedanke. Also
das war eure Weggabelung als junge Frau, oder? Gimmi, fertig, die Matur, oder voll auf einen
Berufsausbildung im Tanz, oder? Habt ihr dort mit euch und mit euren Eltern gerungen?
Ich musste ein bisschen beweisen, dass ich es wirklich, also, nein, dass ich es wollte, das heisst, ich gewusst, aber dass ich es kann auch. Das heisst, ich bin zuerst in eine Privatschule gegangen, die recht teuer war für das Ballett. Also, da hat man schon gesagt, da könnte sie eigentlich jeder nehmen, oder, der einfach zahlt. Aber dann bin ich an die staatliche Ballettschule in Berlin aufgenommen worden, wo eine Berufsfachschule anbietet und wo noch der Realschulabschluss garantiert ist. Und dort muss man nicht zahlen. Und das heisst, es ist eben staatlich. Und da haben meine Eltern schon gewusst, okay, den Unterhalt, den können wir nicht zahlen. Und der Rest ist wirklich, es ist eine gute Schule, da hast du einen super Abschluss, nachher, wo du nachher auch etwas noch daraus kannst machen.
Also sie haben immer den Support gegeben, irgendwo den Teppich gelegt, für das euer Leben so weitergehen kann.
Ja, also ich habe schon meinen Weg allein immer müssen suchen, weil meine Eltern haben no Ahnung von dem Ganzen. Also meine Mutter hat nie gewusst, was ist jetzt die beste Ballettschule oder wo muss man jetzt das Kind herschicken. Ich habe das wirklich immer selber learning by doing und dann ist es wieder falsch gewesen, bin wieder in eine andere Richtung. Also immer im Hinblick auf Balletttänzerin natürlich, aber ich erinnere mich, ich war immer auch die Einzige aus Bern oder aus der Schweiz, die in einen Ballett-Sommerkurs gegangen ist, im Ausland zum Beispiel. Ich hatte nie Kollegen, wo ich mit ihnen bin gegangen. Ich habe immer meinen Weg selber gesucht.
Sie sind jetzt schon viele Jahre unterwegs, irgendwie 15 Jahre oder so, wo dieser Weg ist gegangen bis zum heutigen Tag, wo ihr jetzt seid. Auf diesem Weg Tänzerin und eben Schlangenfrau, wenn man es so in Anführungszeichen darf sagen, zu werden. Ist das eigentlich genau der Ort, wo ihr hergehört? Der Zirkus?
Ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Also die Kontorsion, da verbindet man logischerweise damit Chinesinnen, die im Zirkus auftreten. Also als Schweizer vor allem, die denken immer an die chinesischen Artistinnen oder die Mongolinnen. Selten jemand an die Schweizerinnen natürlich, weil es gibt ja fast keine. Aber eben seit dem Schweizer Talent haben mich alle gefragt, ja, willst du jetzt nicht in die Knie? Gehst du nicht in die Knie? Und ich dachte, ich glaube, die sind schon fast gezwungen, mich zu nehmen, nachdem alle Fragen. Wirklich in jedem Interview haben sie mich gefragt und es hat sich dann wirklich ergeben. Und das ist unglaublich, weil ich fühle mich schon da hergehörend irgendwo, wo es ist natürlich eben der Ort, wo man das auch will sehen, am ehesten.
Wie fest und wohl seid ihr da in dieser Welt? Ich meine, das sind da relativ bescheidene Schminktischchen mit einem kleinen Spiegel, Papageien, die mit so krächzen. Es schmeckt ein bisschen nach Elefantenmist und irgendwie, was ist denn das Schöne?
Ja, schön ist auch der Augenblick vom Auftritt, das ist klar. Es gibt viel Arbeit daneben, die die Leute nicht sehen. Also für einen 5-Minuten-Auftritt sich 2 Stunden einzutrainieren, das denken die meisten nicht. Die meisten haben das Gefühl, die Nina Burri macht das einfach zack und dann geht sie raus und dann hat sie es schön. Also nein, es ist wirklich ein grosser Aufwand. Aber wenn ich natürlich einen Vertrag unterschreibe von 8 Monaten, dann weiss ich auch, was mir erwartet. Ich kann nicht blauäugig in einen Vertrag und sagen, aha, hier ist also kein Luxusgarderobe, aha. Nein, ich bin nicht blöd, ich weiss, was Zirkus bedeutet. Das ist harte Arbeit und man tut unter jeden Wetterbedingungen, unter jeder Umstand ist man dieser Manege und muss irgendwie damit zurechtkommen, wie es halt ist. Und es macht mir nichts aus, weil es ist jetzt einfach die Zeit in den 8 Monaten und dann kommt wieder etwas anderes. Also wieso nicht ausprobieren?
Sie sind jetzt eigentlich so in einer wahnsinnigen Hochphase, es läuft, es kommen Engagement, ihr seid ganz viele Orte gewesen, vielleicht könnt ihr 10 oder 20 noch ansprechen, Amerika, Paris, ihr habt tanzen, ihr seid auftreten an Galas. Was ist das für eine verrückte Zeit, die seit 2-3 Jahren um euch umgeht? Könnt ihr das noch tischeln?
Also seit dem Schweizer Talent, meint ihr? Ja, es ist...
Es hat auch eine Zeit vorher gegeben, und die kennt die Öffentlichkeit halt nicht. Und dort sind Traumen gezogen. Ist die vielleicht gleich verrückt wie die oder ist es jetzt wirklich irgendwo so etwas ganz anderes?
Es ist nicht etwas ganz anderes, es ist einfach eine natürliche Weiterentwicklung, würde ich sagen. Was dazugekommen ist, ist die öffentliche Person Nina Burri. Vorher hat es einfach die Tänzerin Nina Burri gegeben oder das Model oder der Schlangenmensch, den man noch nicht kennt hat. Und da hat man im Stillen geschafft und gehofft, dass man ab und zu mal ein Bericht über einen ist oder so vielleicht. Aber heute ist es natürlich so, dass im Rahmen jetzt vom Knie sowieso, dass man eben viele Interviews muss geben, dass man oder darf geben, dass man eben bekannt ist, dass die Leute einem ansprechen, wo man im Fernsehen war. Und ja, das ist einfach noch dazugekommen, die Stufe vor Öffentlichkeit.
Ihr habt extreme Hochzeit, das vorhin so ein bisschen probiert zu beschreiben, man liest und sieht überall von euch schon Zeit, eben sind ein paar Jahre, dank dieser Fernsehsendung, die es gibt, wo so ein bisschen Sprung eben in die andere Öffentlichkeit war. Und es dachte ihm, jetzt ist eben Hochzeit, ihr habt ja aber jetzt sogar noch geheiratet, vor ein paar Wochen. Gratulieren übrigens zu diesem Schritt. Aber warum hätte das noch müssen sein? Das ist eigentlich noch eine ganz verrückte Geschichte.
Ja, es gibt auch eine private Nina Burri und logisch tue ich die nicht immer rauskehren, aber irgendwann ist man sich sicher, okay, ich will mit diesem Partner zusammenbleiben und dann haben wir uns entschieden zu heiraten. Und logisch ist es jetzt ein bisschen eng, Aber wir haben ja nur die Jugendheiraten, also in den zwei Tagen, wo hier Sommerpause war, wie sich das nennt. Und es ist jetzt nichts, was irgendwie mich gestresst hat oder so. Ich habe natürlich von Anfang an gewusst, ich kann nicht ein Riesenfest organisieren in der Zeit, in der ich hier bin. Aber wir wollten das auch nicht. Wollen. Wir wollten wirklich für uns das machen.
Ist der private Nina Boni überhaupt möglich bei dem Druck, der da ist, wo man irgendwie voll muss tun, trainieren oder so? Gibt es da die Möglichkeit, um irgendwie mal etwas anderes zu denken, etwas anderes anlegen, irgendwie mal ein bisschen anders sein, als man schon immer ist?
Also im Anlegen ist noch lustig, ich glaube noch nie Kleider gekauft, seit ich im Knie bin, wo ich wirklich fast immer im Trainingszeug rumlaufe. Ich bin nicht im Ausverkauf gewesen und nichts. Jetzt haben sie gekauft, hast du das Hochzeitskleid in der Tat, in den Monaten, wo ich hier bin. Also es stimmt schon, ich habe mir heute Morgen überlegt, hey, bin ich eigentlich mal umgeschminkt, ausser dem Abend spät? Fast nicht. Also morgen...
Seid ihr das ab und zu?
Ungeschminkt? Ja, klar. Also am Abend schon, wenn ich heimkomme, aber dann sieht mich fast niemand. Der Mann ist meistens schon im Bett oder wie hier im Knie selber, also im Wohnwagen, dann sieht mich auch niemand. Also es ist wirklich so, dass man ehrlich lebt eben für diesen Auftritt und für das Ganze, oder? Und da ist wirklich in den 8 Monaten das Privatleben sehr im Hintergrund.
Ist denn eine Hochzeit doch ein Anker, um mal ein bisschen an den Boden runterzukommen? Irgendwie auch ein bisschen zu sagen, ja, ich habe irgendwie oben... Erstens habe ich wie so ein bisschen 2 Beine und auf denen will ich auch stehen. Mhm. Und ich denke auch ein bisschen an die Zukunft. In dieser extrem durchgetreten Welt ein bisschen weit, oder? Weil sich alles so schnell dreht.
Ich habe nicht das Gefühl, dass wir die Hochzeit gebraucht haben, um irgendetwas zu beweisen. Oder vielleicht einfach, um uns zu sagen, ja, wir wollen sicher zusammenbleiben. Aber es ist nicht etwas, was sich gross etwas geändert hat dabei. Ausser jetzt natürlich der, wie soll ich sagen, jetzt bin ich nicht mehr ledig, sondern geheiratet. Aber... ich denke, ich habe immer gewusst, dass ich 2 Beine habe, die am Boden sind, sonst könnte ich das gar nicht aushalten, sonst würde ich irgendwann durchdrehen. Weißt, du musst auch immer wieder an den Boden kommen und wissen, okay, jetzt habe ich Joe gehabt, jetzt bin ich aber wieder da und normal und daheim und so. Ich bin auch mal einkaufen normal oder irgendetwas so, logischerweise. Ich bin nicht nur immer auf der Bühne. Aber, und das ist mir auch bewusst und das habe ich auch gerne, die Momente, wo du nachher eben runterkommst und ein bisschen dich kannst sammeln, um nachher wieder zu gehen oder, und auszufliegen sozusagen.
Ich möchte noch schnell über das China reden, dort, wo eigentlich das angefangen hat, was man jetzt euch immer irgendwie damit in Verbindung bringt, eben die Kontorsionstechnik, die ihr dort gelernt habt. Die sind auf China an einer Schule, die Ausbildung gemacht und haben dort das müssen lernen, unter vielen, die ich das Gefühl habe, ja, die sind mindestens irgendwie 15 Jahre jünger als die. Die sind nämlich mit 30 in die Welt reingestiegen, so wie man gehört. Ist das nicht irgendwie... Kulturschock und ein Lebensschock einfach im Quadrat gsi.
Es war nicht so ein Schock gewesen, weil du weisst ja, wenn du nach China gehst, kannst du nicht erwarten, dass jeder Englisch redet, das ist ganz klar. Du kannst nicht erwarten, dass es leicht wird sein, weil du machst mit 30 etwas, wo kein Mensch anfängt mit 30 eigentlich. Also es war alles ein bisschen so verkehrt gewesen, dass ich eigentlich gar nicht mehr Gedanken gemacht habe. Aber ich habe irgendwann gespürt, das ist genau das, was ich machen muss. Weil irgendwann habe ich so viel gesehen vom Tanz, so viel gewusst und es hat mich fast nicht mehr gereizt. Ich habe gesagt, hey, nein, es ist irgendwie, ich kann jetzt irgendwie weiterfahren damit, aber ich würde nicht mehr steigern, vielleicht auch nur glücklicher werden. Oder ich versuche mich jetzt noch einmal selber herauszufordern und gebe mir etwas, was ich vielleicht nie gedacht habe, dass ich es arbeite.
Hat er einen Koffer in der Hand gehabt und sind dort irgendwo auf einem Bahnhof gestanden und dann ist nach jemandem geholt und gesagt, so, da, jetzt fangen wir an. Und der, wie ist nach dem Mut gewesen, um Gott zu willen?
Ja, ich bin wirklich abgeholt vor dem Flughafen und dann ist es los in die Schule gegangen, von der einzigen Lehrerin, die Englisch hat geredet. Die hat mir aber nicht wirklich geholfen, um mich zu orientieren. Da war ich im Zimmer und dann habe ich zuerst mal Wasser trinken, weil ich so Durst hatte. Und ich dachte, oh, China darf mir gar kein Wasser trinken. Also so Geschichten, die am Anfang natürlich auch schwierig waren. Du musst dich einleben einfach mal zuerst. Du musst wissen, wo ist was, wie geht was.
Welche Stadt seid ihr?
In Peking. Aber ein bisschen ausserhalb, und die ist ja riesig, die Stadt. Und ja, und wenn man das, ja, irgendwann hat man es geschafft und dann kennt man plötzlich Kollegen und Kolleginnen, die einem ein bisschen helfen und so, und dann ist der Alltag da und man trainiert. Ja, mit kleinen Kindern.
Das sind zum Teil kleine Kinder?
Die fangen mit, ja, ich sage mal, wann werden sie ausgesucht? So zwischen 8 und spätestens 10 werden sie ausgesucht, dass sie, also ausgesucht, sie werden ihre Begabung wird festgestellt, dass sie Kontorsionisten werden können. Und nachher werden sie zugeteilt zu einem Lehrer und dann üben sie die Sachen. Und es hat Kinder aus Burma gehabt, aus einem Zirkus, die das haben müssen lernen, für nachher eine Nummer zu machen in ihrem Zirkus daheim. Und dann hat es internationale Studenten gehabt, wie ich eine bin. Aber niemand war so alt wie ich eigentlich. Also vor allem in dieser Disziplin nicht.
Und die haben dich belächelt am Anfang.
Ja, innerlich wahrscheinlich schon. Die sind gar nicht rausgekommen. Die haben zwar, glaube ich, gar nicht gewusst, dass sie 30 bin. Die haben wahrscheinlich gedacht, sie 20 oder so. Aber, irgendwie kommen sie nicht so daraus, warum wir das noch mehr machen. Weil für sie ist das einfach wie ein Beruf, den man macht und dann wird man Lehrer und so weiter und so fort. Das ist so ein Kreislauf bei ihnen. Und wenn jemand wie ich kommt, denken sie, ja, was will denn die? Weil es ist ja sichtbar, dass sie nicht das Niveau werden haben wie sie, wo sich so extrem zusammenlegen und wo die traditionellen Nummern einfach weiterbringen, weiterführen. Aber mir ist das gar nicht so wichtig gewesen, sondern wichtig ist für mich einzelne Elemente, die spektakulär sein können, Handstand auch und so Zeug, die ich nachher einbauen kann in eine ganze Nummer, wie ich sie mir vorstellen.
Auch die Tanzcompanies, nachher die Ausbildung, die Reise auf Peking, das Casting, das du dann gemacht hast, das quasi euer so ein medialer breiter Durchbruch war. Ist das nicht eine extreme Durststrecke gewesen, wo du irgendwie das Gefühl hattest, warum mache ich das eigentlich die ganze Zeit? Wir machen das ja auch schon lange, oder? Das ist eine sehr lange Zeit gewesen. Wo hat er nie irgendwie den Moment gehabt, wo du das Gefühl hattest, ist jetzt gut?
Mal, also das hatte ich mit 25 Mal, als ich wirklich nicht mehr Ballett machen wollte. Ich habe gesagt, nein, es ist genug, ich habe genug Vortanz, ich habe genug investiert, also nicht finanziell, sondern auch mit dem Körper. Und ich habe wirklich die Nase voll gehabt. Ich habe gesagt, dann bin ich wirklich ein halbes Jahr in den Schweizer Hof gearbeitet, habe serviert dort und eine Ausbildung gemacht. Ich war drauf und dran, eine Hotelfachschule anzufahren, bis ich gemerkt habe, hey, nein, nach einem halben Jahr habe ich wirklich gemerkt, ich gehöre wieder auf die Bühne. Es ist einfach wieder Zeit.
Sehr geizig war.
Nein, es ist einfach, man merkt einfach, dass es einfach das nicht befriedigend ist. Ich habe nebenan ja immer noch trainiert für mich, aber ich wollte nur vortanzen. Ich war einfach wirklich so ein bisschen im Clinch, was soll ich. Und dann, als ich das ausprobiert habe, als ich die andere Welt gesehen habe, die normale sozusagen, ich bin ja bis zu diesem Zeitpunkt unter einer Glasglocke vom Ballett gelebt eigentlich. Und dann habe die normale Welt gesehen, habe ich gedacht, okay, ich kann drin leben, aber ich bekomme mir vor wie eine Schauspielerin, die eine Rolle spielt. Und es bin nicht ich irgendwo. Ich war zwar beliebt bei allen und es war gut, ich konnte dort weiterarbeiten, aber ich habe gesagt, nein, ich muss wieder auf die Bühne. Und dort habe ich eben gemerkt, wie sehr ich das Wort hier brauche. Und dann bin ich jetzt Moulin Rouge ab diesem Zeitpunkt und dann ist es weitergegangen mit dem Tanzen und so. Und ja, logisch, wegen dem Geld, ich habe alles selber gezahlt von China und so. Und habe zuerst natürlich schon umdrehen müssen, um noch Tanzjobs anzunehmen, um mich zu etablieren als Kontorsionistin, wo ich den Wechsel müssen vorbringen musste, eigentlich von Tänzerin zur Kontorsionistin. Und vom Geld her gesehen, also ist die Durchstrecke schon noch gewesen. Also eigentlich bis ich nachher irgendwo bekannt war mit dem.
Wenn jetzt der Weg, den du bis heute jetzt zurückblickst und würde dem Lebensweg irgendwie einen Titel geben, was wäre das für einen?
Oh. Es war ja eigentlich schon ein steiniger Weg bis dorthin, wo ich die Kontorsion entdeckt habe. Und dann plötzlich ist es gelaufen. Es ist wie, hat sich alles ergeben. Genau so hätte es sein müssen. Es ist manchmal so, wenn man es schwer hat irgendwo rein, ist es vielleicht eben nicht der richtige Weg. Und dann plötzlich findet man das und dann läuft es plötzlich. Und ich dachte, hey Gott, warum habe ich es nicht früher gemacht oder so? Aber ja, so ist es halt. Vielleicht, ich wäre, glaube ich, nie die Artistin geworden, die ich heute bin, wenn ich diesen Weg nicht gemacht habe vorher. Mit dem Stop and Go und wieder umgehen und draufstehen und so. Also es ist schon enorm wichtig.
Also was schreiben wir in diesem Buch für einen Titel? Oh,
ich weiß gar nicht. Der steinige Weg. Ja.
Nina Buri, unser Sonntagsgast im Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Sie gastiert mit dem Knie noch bis am Mittwoch zu Bern auf der Almend. Und der kommt sicher auch noch bei euch vorbei. Was war heute? Über 86'000 Besucherinnen und Besucher am Open Air Gampel. Es ist heute zu Ende gegangen, ein Festival mit wenig Zwischenfall. Sicherheitsleute sind schon im Vorfeld breit gegen potenzielle Diebe vorgegangen. 40 Leute sind laut Organisatoren vorübergehend festgenommen worden. Fußball, Göpp, Duell, David gegen Goliath, Spiel von heute. Murten bekommt von Luzern eine 11-0 Packung. Thun gewinnt auswärts gegen Echalon 3-1 und Schönbühl bei Bern verliert gegen St. Gallen 1-8. Der Blick auf das Wetter verspricht für morgen für einen durchzogenen Tag. Christine Jutz von SRF Meteo.
Am Abend kann es vor allem im östlichen Berner Oberland und auch im südlichen Wallis noch einen lokalen Platzregen geben. Sonst ist es sonnig und warm. Die Temperaturen gehen zur Nacht auf etwa 14 bis 17 Grad zurück. In der Nacht auf morgen kann es dann schon mal stellenweise nass werden. Morgen Montag ist es dann wechselnd bis stark bewölkt und an vielen Orten mal nass. Im Berner Oberland regnet es auch mal kräftig. Gegen den Abend tut es aber vor allem im Mittelland und im Jura schon wieder ein bisschen auf. Morgen ist es deutlich kühler und windig. Die Temperaturen steigen zu Asfee auf 16 Grad, zu Langnau im Emmital auf 20, zu Fribourg und zu Bern gibt es 22 und zu Visp 23 Grad. Am Dienstag hat es noch ein paar Nebel- oder Wolkenreste. Es wird aber im Laufe des Tages überall sonnig. Mit Beisen steigen die Temperaturen auf 22 bis 25 Grad.
So viel Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis für heute Sonntag. Hört zum Beispiel das Gespräch mit unserem Sonntagsgast Nina Buri nachher auf srf.ch und klickt dort auf die Rubrik News. Und was immer wir machen, ihr vernehmt es, wenn wir uns auf Twitter treffen, twitter.com, und ihr seid beim Regionaljournal dabei. Redaktion von der Sendung heute Abend und am Mikrofon der Michael Sali.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.